Vergessene Seelen, wie Kinder zu Versuchsobjekten wurden. Ein Feature von Julia Schumacher, Eike Lütje und Christian Schepsmeier.
Ich schlafe ja ohne Fernsehen nicht ein. Also läuft bei mir. Ich muss diese Flatterlichter haben da von der Glotze. Das reicht mir schon.
Franz Wagle ist Frührentner, in den 60ern geboren. Der kleine, stämmige Mann mit kahlem Kopf lässt sich in seinen Rollstuhl fallen.
Wenn nichts im Hintergrund habt, dann wird man hebelig oder kribbelig oder wie sagt man dazu.
Die Schmerzen in Hüfte und Rücken sind heute besonders groß. In einem Dorf bei Itzehoe sitzt er in seinem gefliesten Wohnzimmer mit den ausgeblichenen lila Vorhängen vor dem einzigen Fenster. Er raucht. Die Wand, an die der riesige Fernseher geschraubt ist, ist schon etwas beige. Ende der 60er beginnt das, was Franz Wagle noch heute den Schlaf raubt, Rücken- und Hüfteschmerzen lässt.
Ich weiß auch nicht, was das für Präparate waren. Ich war immer benaschelt und betäubt. Das Licht hat sich gedreht, wenn Licht da war.
Als kleiner Junge wird er vom Heim in die Kinderpsychiatrie eingewiesen. Und das, was er dort erlebt hat, hat ihn traumatisiert, sagt sein Arzt heute. Die Schmerzen seien Spätfolgen dieses Traumas.
Manchmal wirst du wach, dann hast du so einen komischen Traum. Dann liegst du da, wenn der Arzt von hinten kommt, dir die Spritze in den Rücken knackert oder wenn du festgehalten wirst, irgendwas einschmeißen musst. Dann bist du auch immer schweißgebadet, bist du kerzengerade im Bett oder sonst was. Oder du wühlst wie bekloppt. Die Albträume, die hast du immer wieder mal vor der Augen. Immer wieder.
Landeskrankenhaus Schleswig-Hesterberg, Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung. Hier weist das Landesjugendamt Franz mehrfach für Wochen und Monate ein. Der Grund? Franz ist unehelich geboren, seine alleinerziehende Mutter mit ihm überfordert. Franz erinnert sich an kleine Gläser mit einer trüben Flüssigkeit. Immer wieder EKGs und Blutentnahmen, Tabletten und Spritzen.
Selbst als Kind, als Sechsjähriger, merkst du, wenn dir das nicht gut tut. So, und dann versuchst du zu verweigern, wenn sie wiederkommen. Ja, da gibt's keine Verweigerung. Da wird der Zweite gerufen, einer hält dich da an den Flüsschen schon ein. Und dann wurde die Nase zugehalten, Mund auf, rein damit. Und du hast nachher automatisch den Schluck, diesen Schluckeffekt, ne?
Tabletten und Spritzen für einen Jungen, der als schwierig gilt? Franz raucht noch eine Zigarette. Darüber zu sprechen ist neu für ihn, ungewohnt. Fast sein ganzes Leben hat Franz seine Erinnerungen betäubt. Erst durch zu viel Alkohol, dann durch zu viel Arbeit. Seit er zu Hause ist mit Schlaf- und Schmerzmitteln.
Wir wurden ja immer als Spinner gestempelt.
Die wurde damals nicht geglaubt. Und dann hat man das die ganze Zeit verdrängt. So, und dann ist das irgendwann alles wieder hochgebrutzelt.
Hochgepruselt ist das bei Franz Wagle im Spätsommer 2016. Eine Doktorandin aus Krefeld hatte etwas entdeckt. Silvia Wagner forscht zum Thema Medikamentenversuche in Kinder- und Fürsorgeheimen. Sie suchte Beweise, fand insgesamt 50 Aufsätze über solche Versuche deutschlandweit. Zwei davon stammen von einem Arzt aus Schleswig. Silvia Wagner sagt dazu vor einem Jahr im NDR:
Diese beiden Studien von Schleswig, da geht nicht daraus hervor, dass das zu therapeutischen Zwecken gegeben wurde, sondern da geht ganz klar hervor, dass das ein Versuch war in beiden Fällen.
Als Franz Wagle das hört, schreckt er auf. In Schleswig-Hesterberg haben Ärzte an Kindern Medikamente getestet? Plötzlich erscheinen seine Erinnerungen in einem anderen Licht. War auch er ein Versuchsobjekt der Ärzte? Franz fasst einen Entschluss.
Ich will einfach nur irgendwo, dass uns das, dass wir nicht wieder als Spinner dastehen. Einfach nur, dass uns das endlich mal abgenommen wird.
Und wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 1, Medikamentenversuche im Rahmen von Heimerziehung.
November 2016, der Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags tagt. Nachdem der NDR über Franz Wagle und andere ehemalige Patienten aus Schleswig berichtet hatte, befasst sich die Politik erstmals mit dem Thema. Bis 2005 war die Psychiatrie in Schleswig ein Landeskrankenhaus. Was dort geschah, passierte also unter Aufsicht der Landesregierung Schleswig-Holstein. Im Anschluss an die Ausschusssitzung fragen wir die zuständige Sozialministerin Christine Ahlheit nach dem Wissensstand.
Wir wissen im Moment ganz wenig darüber. Wir wissen gerade bei dem Hesseberg ganz wenig, was da passiert ist. Da gibt es einfach auch ganz schlecht Unterlagen. Das ist ja das Problem, was uns so ein bisschen verzweifeln lässt. Wir haben tatsächlich in Schleswig-Holstein konkret keine Hinweise.
Keine Hinweise auf Versuche in Schleswig-Holstein? Wir machen uns auf die Suche. In der Landesbibliothek, der Uni Kiel und im Landesarchiv. Frei zugängliche Orte, jeder kann dort recherchieren. Wir finden insgesamt 6 weitere Aufsätze aus der Kinderabteilung Schleswig-Hesterberg. Verfasst vom gleichen Arzt, von dem auch Forscherin Silvia Wagner 2 Aufsätze entdeckt hatte. Einige der Medikamente waren für Erwachsene schon auf dem Markt. Der Arzt wollte herausfinden, wie sie an Kindern wirken.
Bei diesem Versuch an 3- bis 13-Jährigen stellten wir uns folgende Frage. Besitzt Haloperidol möglicherweise toxische Eigenschaften?
Der Arzt will also ausprobieren, ob der Wirkstoff für Kinder giftig ist. In einem anderen Versuch testet er, wie viel die Kinder von einem Mittel vertragen.
In diesem Sinne kam es darauf an, die Grenzen der Enzefabol-Medikation kennenzulernen.
Der Arzt erhöht langsam die Dosierung und stellt fest,
wird die Toleranzgrenze überschritten, so können Unruhezustände provoziert werden.
Das ist ethisch problematische Forschung. Ich würde so weit gehen zu sagen, das ist ethisch unzulässige Forschung.
Sagt Alena Büchs, Professorin für Medizinethik an der Universität Kiel und Mitglied des Deutschen Ethikrats.
Kinder sind nicht einwilligungsfähig, so nennen wir das. Und in diesem Fall scheint es auch so zu sein, dass es auch keine stellvertretende Einwilligung gegeben hat. Und auch damals durfte man keine Forschung machen an Nicht-Einwilligungsfähigen, also an Kindern.
Was waren das für Medikamente, die Ärzte im Landeskrankenhaus Schleswig-Hesterberg an Kindern getestet haben? In den meisten Versuchen geht es um Psychopharmaka. Die Mittel sollten gegen sogenannten Schwachsinn und Unruhe wirken, gegen Krampfanfälle, Apathie und vermindertes Leistungsvermögen. Der Arzt schreibt, dass er die angedachten Dosen teilweise weit überschreitet. Die Folgen: Kinder haben Nebenwirkungen wie Muskelkrämpfe an Hals, Augen und Zunge, exzessiv gesteigerte Aktivität, Unruhezustände und Hirnkrampfentladungen. Einige der Mittel sind heute nicht mehr auf dem Markt, andere nur für Erwachsene zugelassen.
Alter Schwede.
Nee, komm, richtig Gänsehaut im Nacken von dem Scheiß hier.
Zum ersten Mal nach 37 Jahren kehrt Franz an den Ort zurück, an dem das alles passiert ist. Die Tabletten und Spritzen, der Zwang, die Angst und der Dämmerzustand. Kein Verdrängen mehr. Um ihn herum die ehemalige Kinderpsychiatrie Schleswig-Hesterberg. Er bleibt stehen und zeigt mit seinem Stock auf ein Haus.
Da sind die Untersuchungen. Da steht der Bunker. Hier bin ich dann mal auf euch zum Röntgen. Das ist meist eine Schwester mitgelatscht und ein Pfleger, der dich dann festgehalten hat auf gut Deutsch.
Die alte Kinderpsychiatrie Schleswig-Hesterberg zerfällt langsam. Franz' Erinnerungen bleiben.
Und dann pruselt dir alles wieder hoch, so richtig, ne? Das ist wie so ein Sektglas, was du zu schnell einkippst. Schon über. Das ist ein Bier, Schal gegen.
Was war das für ein Ort, an dem das alles geschehen ist? Das Landeskrankenhaus Schleswig besteht seit Kriegsende aus 2 Abteilungen. Der Erwachsenenpsychiatrie Schleswig-Stadtfeld und, 2 Kilometer entfernt, der Kinder- und Jugendpsychiatrie Schleswig-Hesterberg. Anfang der 60er Jahre stehen hier insgesamt 2340 Betten, 600 davon auf dem Hesterberg. Zeitdokumente belegen, es ist ständig überfüllt, dreckig, bis zu 40 Kinder schlafen in einem Raum. 4 voll ausgebildete Ärzte arbeiten dort, einer für 150 Kinder. Das Landesjugendamt schickt Kinder aus den ebenfalls überfüllten Heimen in die Psychiatrie weiter. Diagnosen wie verwahrlost, unruhig oder, wie bei Franz Wagle, unehelich geboren, reichen dafür aus, bestätigen Experten. Als in den 50er Jahren Psychopharmaka aufkommen, ändert sich das Klima in der Psychiatrie. Methoden wie Elektroschocktherapie werden nicht mehr praktiziert. Stattdessen stellen Ärzte ihre Patienten mit den neuen Medikamenten ruhig. Ärzte wie Dr. Rolf Jacobs. Er hat im Zeitraum von 11 Jahren 8 Aufsätze verfasst über Versuche an Kindern in Schleswig-Hesterberg. Er schreibt auch auf, warum er diese für notwendig hält.
Es kann nicht genug dafür getan werden, das Augenmerk darauf zu richten, der Pharmakotherapie solcher vom Schicksal benachteiligter Menschlein einen gebührlichen Rahmen zu erschließen.
Rolf Jacobs war im Zweiten Weltkrieg als Sanitätsoffizier in Russland, ließ sich danach zum Kinderarzt, Psychiater und Neurologen ausbilden. In Schleswig wurde er stellvertretender Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Vor ein paar Jahren ist er gestorben. Wir treffen seinen Sohn Helgo. Er wusste nichts von den Medikamentenversuchen. Wir zeigen ihm die Aufsätze. Er gibt uns Fotos und Einblicke in seine Erinnerung.
Ja, mein Vater hat eine Dienstwohnung gehabt am Landeskrankenhaus. Und wir haben da, also meine Schwester und ich, meine Mutter, haben da mit ihm gelebt. Das war Alltag für uns.
Für einen Pharmaforscher oder strikten Naturwissenschaftler hat er seinen Vater nie gehalten.
Er hat sich sehr, überhaupt insgesamt sehr für Menschen interessiert. Und auch helfen zu können, war ihm wichtig. Und seine Pflicht zu erfüllen. Also er war ja ein wie soll man sagen, Kind aus sehr traditionellem Elternhaus. Und das ist alles irgendwie möglichst korrekt und so weiter zugehen soll, das war ihm auch ganz wichtig.
Sein Vater, so das Urteil des Sohnes, hat sicherlich nicht in böser Absicht gehandelt. Medizinhistoriker bestätigen das. Nicht in böser Absicht, aber dennoch falsch. Damals habe eine euphorische Stimmung unter den Ärzten geherrscht, was man mit den neuen Psychopharmaka machen könne. Wir suchen weiter in den Bibliotheken. Die medizinischen Fachzeitschriften aus dieser Zeit füllen endlose Regalmeter. Eine mühsame Suche, bei der wir aber Erstaunliches entdecken. Mehr als 30 weitere Aufsätze über Medikamentenversuche von Schleswiger Ärzten, diesmal an Patienten der Erwachsenenpsychiatrie Stadtfeld.
Klinische Prüfung von Noxibtilin. Mit der neuen Substanz werden alle im Versuchszeitraum aufgenommenen Kranken unabhängig von der Diagnose behandelt.
Alle Patienten, die neu in die Klinik kommen, kriegen das Mittel. Das heißt, jeder bekommt es, egal was er hat.
Man macht das nicht, um ihnen zu helfen, sondern man macht das, um zu gucken, wie wirkt das Arzneimittel. Also das ist eine Wirksamkeitsstudie und das ist eindeutig natürlich ein Experiment, was da stattgefunden hat.
Sagt Philipp Osten, Professor für Medizinethik am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Für ihn ist das unzulässige Forschung, aus 2 Gründen. Die Patienten haben keinen Nutzen davon, wenn man ihnen ohne Diagnose ein Medikament verabreicht. Und psychisch Kranke sind nicht einwilligungsfähig, genau wie die Kinder.
Sie waren damit überhaupt nicht mehr in die Behandlung einbezogen und konnten zu den Zielen der Behandlung nichts sagen. Das heißt, das ist eine komplette juristische Entmachtung, die da stattfindet.
Strafrechtler sagen, der Tatbestand wäre auch damals mindestens Körperverletzung gewesen. Doch dieser ist verjährt. Und auch damals gab es schon medizinische Grundsätze dazu. Sie untersagen Forschung an nicht einwilligungsfähigen Patienten und Versuche ohne direkten Nutzen für den Patienten. Jahrzehntelang lagen die Beweise für die Medikamentenversuche in Archiven und Bibliotheken. Die Aufsätze dokumentieren, zwischen 1953 und 1978 haben Schleswiger Ärzte Medikamentenversuche mit mehr als 30 verschiedenen Wirkstoffen gemacht. Nach Auswertung durch den NDR testeten Ärzte die Mittel an mindestens 3.500 Probanden. Mehr als 1.000 davon waren Kinder. Wie konnte so etwas mit Kindern in Obhut des Landes passieren? Haben die Ärzte aus eigenem Antrieb gehandelt? Welche Rolle spielt die Pharmaindustrie? Fragen, die mittlerweile auch die Landesregierung erreichen.
Hallo. Sie sind die Neuen. Herzlich willkommen.
Ein halbes Jahr ist vergangen, seit sich Franz Wagle an die Öffentlichkeit gewandt hat. Ende März 2017 eröffnet Sozialministerin Christine Ahlheit eine neue Beratungsstelle. Schlichte Büroräume in Neumünster. Hier sollen künftig Menschen Hilfe bekommen, die als Kind in Behindertenheimen und Psychiatrien Leid erfahren haben. Dabei geht es vor allem um Gewalt, Missbrauch und Zwangsarbeit.
Also ich glaube, dass wir tatsächlich allein dadurch, dass wir uns dem Thema annehmen, dass wir es öffentlich machen, dass wir eine Anlaufstelle bieten, tatsächlich etwas tun, was bisher nicht getan ist, was ganz, ganz wichtig ist.
Das Thema Medikamentenversuche wird hier allerdings nur am Rande bearbeitet. Die Beratungsstelle wurde vor den Erkenntnissen über Medikamentenversuche geplant.
Was wir tun können, das tun wir. Und was wir da an Gerechtigkeit herstellen können, leisten wir. Wir bemühen uns.
Kurz danach gründet das Sozialministerium einen Beirat, der sich mit den Medikamentenversuchen beschäftigen soll. Ehrenamtlich. Die Mitglieder aus Politik, Kirche und Wissenschaft sowie drei Betroffene sollen sich zweimal im Jahr treffen. Franz Wagle ist auf dem Weg zu einem dieser Opfervertreter in dem Beirat. Ein Mann, den er nicht kennt, mit dem er aber viel gemeinsam hat.
Für mich persönlich ist es gut, dass ich weiß, ich bin nicht der Einzige.
Mit gerunzelter Stirn sitzt er in seinem Auto. Er fährt in ein Dorf bei Schleswig.
Moin, Günne.
Moin.
Franz hier.
Ja, hallo. Na? Willkommen, komm rein.
Du bist aber am Arsch der Welt, ne?
Ja, das kann man sagen, aber ich wohne hier gut.
Günther ist etwas älter als Franz. Er ist schmal, aufrecht, seine Augen blicken immer erschreckt. Seine ersten 18 Lebensjahre hat Günther in verschiedenen Heimen verbracht. 6 davon in Schleswig-Hesterberg.
Möchten Kaffee?
Gerne. Spaß wie Seele und Füße, sag ich ihm.
Günther Wulff holt Kaffee und einen Stapel alte Fotos.
Das ist Haus F.
Alter, der Bunker, der sagt mir auch noch was, der Eingang.
Über dem Haupteingang ist das Medikamenten- und Behandlungszimmer.
Da muss ich immer hin, bin ich der Meinung.
Ja, ich war immer oben erst auf Zelle, das weiß ich noch, da war immer Tachel. Und dann war ich mal im Keller in der Zelle.
Sie sprechen lange über die Vergangenheit, die Zeit in Schleswig. Ihre Erinnerungen decken sich fast komplett.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht immer schön.
Nee.
Wenn man über sich und seinen Lebensweg nachdenkt.
Da fragt man sich auch, warum. Man fällt eine Zeit manchmal in so ein Loch,
sag ich mal. Ja, ganz genau. Und das ist diese Depression.
Ja, die tiefsten Gedanken.
Ja.
Beide wollen, dass das, was sie erlebt haben, anerkannt wird. Dass sie das Land Schleswig-Holstein als ehemaliger Träger der Klinik ernst nimmt, das Geschehene untersucht und dass sie eine Entschädigung bekommen. Aus dem Beirat, den das Sozialministerium gegründet hatte, ist Günther nach der ersten Sitzung ausgetreten.
Meiner Meinung nach ist das eine Schmuckfassade. Sie wollen nämlich nur zeigen, dass Sie sich um das Wohl Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger bemühen. Und wir sind dafür nur Mittel zum Zweck. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache das Ganze nicht mehr mit. Das ist mir zu dumm.
Kann ich verstehen.
Ja.
Das Land sagt, der Beirat sei auch gegründet worden, um über die Mitglieder alle Interessen in eine Aufarbeitung einzubringen. Von Kirche, Politik, Wissenschaft und den Betroffenen. Patientenakten aus der Zeit liegen kaum noch vor. Auch Franz und Günther haben über sich nur wenige Dokumente. Schwarz auf weiß steht darin nirgends geschrieben, dass Ärzte an ihnen Medikamente getestet haben. Restlos nachweisen lässt sich also nicht, wer tatsächlich Proband war. Was die historischen Fachaufsätze aber klar belegen, die Medikamentenversuche am Landeskrankenhaus Schleswig hat es gegeben. Schleswig-Stadtfeld, die ehemalige Erwachsenenpsychiatrie, ein Klinikgelände groß wie ein Park.
Da werden Erinnerungen wach, überwiegend negative. Positives gab es dann das hier nicht.
Wir treffen diesen ehemaligen Pfleger. Er hat die Berichte über Medikamentenversuche im Landeskrankenhaus gehört und will uns etwas erzählen. Seinen Namen will er nicht nennen. Er hat schließlich damit zu tun gehabt.
Ich bin nie richtig warm geworden, weil da waren viele Dinge, die waren mir zuwider.
Gemeinsam besuchen wir seinen alten Arbeitsplatz. Er will mit uns zu einem ganz bestimmten Haus. Auf dem Weg dorthin erzählt er, 13 Jahre nach dem Krieg hat er hier als Pfleger angefangen. Er erzählt von der strengen Rangordnung damals.
Das waren Götter in Weiß. Die waren unantastbar.
Schon damals sei ihm manches komisch vorgekommen. Doch erst durch die Berichte über Medikamentenversuche verstand er, woran er damals mitgearbeitet hatte.
Wir waren regelrecht blind auf dem Gebiet. Das wurde verordnet, wir haben das ausgeführt. Ja, und dann wäre das.
Seit seinem letzten Arbeitstag vor 20 Jahren war er nicht mehr hier. Einige der alten Gebäude sind neuen gewichen. Heute betreibt ein privates Unternehmen wieder eine Psychiatrie. Das eine alte Haus, das letzte, bevor das Klinikgelände in Wald übergeht, erkennt er aber sofort.
Das war hier das Fenster links.
Hinter diesem Fenster war einst der Raum, von dem er uns erzählen will.
Da standen die Kartons mit den Pillen drin. Mehr war das nicht. Das war ja sogenannte Nummermedizin. Die hatten noch keine Zulassung für den Handel. Die durften nirgendwo verkauft werden. Das war rein Versuch.
Das heißt, die Erprobung findet in einem Stadium statt, in dem das Medikament noch nicht auf dem Markt ist, sondern es gibt eine interne Bezeichnung. Das ist eben sehr, sehr oft eine Buchstaben-Zahlen-Kombination.
Erklärt der Gießener Medizinhistoriker Volker Rölke. Er forscht zum Thema Medikamentenversuche an psychiatrischen Kliniken. Wir finden weitere Belege für das, was der Pfleger erzählt. In einem Aufsatz beschreibt ein Schleswiger Arzt, wie er 1967 an 70 Patienten ein Antidepressivum erprobt. Das Mittel trägt die Bezeichnung BAY-1521. BAY steht für die Bayer AG. Erst 2 Jahre später kommt das Mittel als Agedal auf den Markt.
Die Patienten haben nicht mal potenziell einen Nutzen von diesem Medikament, sondern wenn überhaupt, dann tritt ein Schaden auf. Das will man ja gerade überprüfen. Sie werden eigentlich nur benutzt, quasi wie Versuchsobjekte, ohne eigenen Nutzen davon.
Zu dem verschlossenen Raum mit den Pillenpackungen hatte der Pfleger einen Schlüssel. Auf Anordnung der Ärzte hat er die Medizin dort geholt und ausgegeben.
In meisten Fällen war das damals ja Zwangsmedikation. Ne? Da wurde nicht viel gefragt. Die haben über kranke Menschen einfach ein Urteil gefällt. Die erwarten ja eigentlich Hilfe und kriegen das Gegenteil von dem.
Franz Wagle sitzt in Jogginghose und T-Shirt an seinem kleinen Schreibtisch in der Wohnzimmerecke. Er raucht und beugt sich über dicke Ordner. Unterlagen über seinen Gesundheitszustand, Briefe an Land- und Pharmaindustrie.
Die sollen einfach dafür gerade stehen, für ihren Mist, den sie verzapft haben.
Vor einem Dreivierteljahr hat er das erste Mal über die Medikamente gesprochen. Passiert ist seitdem nicht viel, findet er.
Wer ist verantwortlich? Ja, so wie ich das sehe, sind das eigentlich die Betreiber der Einrichtung, die Landesregierung und die Pharmaindustrie.
Die Dokumente aus den Archiven und Bibliotheken belegen die direkte Zusammenarbeit zwischen Pharmakonzernen und Ärzten aus dem Landeskrankenhaus Schleswig. So veröffentlichen ein Schleswiger Mediziner und ein Pharmaforscher von Bayer die Ergebnisse eines gemeinsamen Versuchs. Ein anderer Arzt schreibt:
Die Industrie bemüht sich gegenwärtig schon um die Schaffung von Kombinationspräparaten. Zum Beispiel wurde uns gerade eine Megafen-Kombination an die Hand gegeben.
Und?
Aufrichtig möchte ich den Bayer-Werken und den Ziba-Werken für die großzügige Überlassung von Versuchsmengen danken.
Wir konfrontieren die Konzerne mit unseren Rechercheergebnissen. Darunter internationale Firmen wie Bayer, Merck, Janssen, UCB sowie Vorgängerunternehmen von Roche und Novartis. Wir bekommen Antworten. Bayer, Roche und UCB betonen den großen zeitlichen Abstand. Die Firma Merck wiederum bestätigt,
dass Medikamente an das Landeskrankenhaus Schleswig zur Verabreichung an Kinder und Jugendliche gegeben wurden.
Janssen räumt für das hochwirksame Langzeitneuroleptikum Fluspirilene ein.
Grundlage der Zulassung waren klinische Prüfungen unter anderem im Landeskrankenhaus Schleswig.
Manche Konzerne bieten uns ihre Unterstützung an. Ein Interview will uns aber keiner geben. Wir fragen beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller BAH nach.
Der stellvertretende Geschäftsführer Hermann Kortland lädt uns nach Berlin ein.
Nach heutigen Maßstäben sind natürlich diese klinischen Versuche oder Prüfungen, die bei nicht einwilligungsfähigen Menschen vorgenommen worden sind, sind natürlich eindeutig rechtswidrig, moralisch nicht zu vertreten und deshalb auch ganz sicherlich zu verurteilen.
Für Ärzte gab es damals Regeln, die ihnen Tests an nicht einwilligungsfähigen Patienten untersagt haben, nicht aber für Pharmakonzerne. Ein entsprechendes Arzneimittelgesetz gibt es in Deutschland erst seit 1978. Wir fragen trotzdem nach der moralischen Verantwortung für die Unternehmen. Sollten die Pharmakonzerne die Opfer entschädigen?
Da gehe ich erst mal ins Wort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen in so klaren Fällen, wo es auch nachgewiesen ist und wo sie es auch zugeben, dass sie da einer Entschädigung nicht zustimmen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Konzerne sehen das trotz der Beweise für die Medikamentenversuche offenbar anders. Die Firma Merck schreibt:
Nach unserer Kenntnis hat Merck nicht rechtswidrig gehandelt. Daher stellt sich die Frage nach Wiedergutmachung nicht.
Roche antwortet, der Konzern möchte
davon absehen, auf Spekulationen einzugehen.
Der Konzern, dessen Medikamente am häufigsten in Schleswig getestet wurden, versucht nicht einmal auf die Frage nach Entschädigung zu antworten. Die Bayer AG.
Im Rahmen unserer Recherche nach Unterlagen über eine Anwendung von Megafen, Aolept, Agedal, Truxal, Androcur, Atosil und Carpipramin an Kindern in Heimen im Zeitraum von 1950 bis 1978 haben wir in unseren Archiven keine Dokumente gefunden, die eine Verbindung unseres Unternehmens mit der Durchführung von Prüfungen, Studien mit diesen Präparaten in Kinderheimen nachweisen.
Diese Antwort schickt uns ein Bayer-Sprecher mehrfach. Er zählt auch Präparate auf, nach denen wir nie gefragt hatten. Oktober 2017. Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen, seit Franz das erste Mal über die Medikamente in Schleswig gesprochen hat. Inzwischen ist ein neuer Sozialminister im Amt, Heiner Garg. Von ihm kommt der Satz, auf den Franz und die anderen so lange gewartet haben.
Ich weiß, dass das, was die Menschen erlitten und erduldet haben im Zweifel, das kann man nicht mit einer Entschuldigung wieder gut machen. Aber trotzdem sehe ich mich in der moralischen Verpflichtung, und das tue ich auch von Herzen, mich im Namen der Landesregierung für dieses Leid zu entschuldigen.
Um Entschuldigung bitten, das macht Heiner Garg bislang als erster und einziger Minister. Und er will auch die Pharmaindustrie beteiligen.
Ich möchte die transparente Aufarbeitung auch dadurch unterstützen, dass ich Pharmafirmen nicht nur ansprechen will, sondern ich finde zumindest die moralische Verpflichtung auch noch mal deutlich machen möchte, bei der Aufklärung behilflich zu sein.
Wird es also eine Entschädigung für die Opfer der Medikamentenversuche geben? Das macht Sozialminister Garg vom Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie abhängig, für die das Ministerium 100.000 Euro bereitstellen will. Bis 2020 soll die Studie abgeschlossen sein. Die Arbeit daran hat noch nicht begonnen.
Hallo, Egger.
Moin.
Egger.
Günther.
Hallo, Günther.
Auf das Kieler Sozialministerium blicken Sie hier besonders skeptisch. In einem Atelier in Eckernförde trifft sich der Verein ehemaliger Heimkinder Schleswig-Holstein. Auch Franz Wagle war schon ein paar Mal dabei. Günter Wulff ist zum ersten Mal hier. Zu acht diskutieren sie über die Medikamentenversuche.
Das ist ja ein Stück deutsche Nachkriegsgeschichte, die hier unter den Teppich gekehrt wird.
Ich möchte, dass diese Politiker selber hören, aus berufenem Munde, die das alles mitmachen muss, und ich kann nur leider ein Lied davon singen.
Die Tabletten, die Spritzen, der Zwang und der dauernde Dämmerzustand. Vor einem Jahr haben sie das erste Mal öffentlich davon erzählt. Viele Fragen sind noch offen, obwohl viele Fakten auf dem Tisch liegen. Das Landeskrankenhaus in Schleswig gibt es nicht mehr. Die Erinnerungen von Franz, Günther und den anderen sind geblieben. Tausende wurden zu Versuchsobjekten von Ärzten und Pharmaindustrie. In Obhut des Landes Schleswig-Holstein.
Zur Sache mit Konstantin Gill, heute mit einer etwas anderen Sendung. Sie haben bei uns eben das Radio-Feature Vergessene Seelen gehört. Es geht darum, wie Kinder zu Versuchsobjekten wurden. Medikamentenversuche im ehemaligen Landeskrankenhaus Schleswig. Über die will ich jetzt diskutieren, und zwar unter anderem mit dem Sozialminister. Hallo, Heiner Garg.
Hallo, Herr Gill.
Schön, dass Sie da sind. Was ist bei Ihnen beim Hören eben am stärksten hängen geblieben?
Der Eindruck, dass die Menschen, denen unglaubliches Leid widerfahren ist, dass diese Menschen den Eindruck haben, dass sich nach wie vor niemand um sie kümmert, und dass sie offensichtlich auch den Eindruck haben, dass es nach wie vor Menschen gibt, möglicherweise sogar in der Nähe oder im Umkreis der Landesregierung, die das überhaupt nicht ernst nehmen. Und Das Zweite, was ich inzwischen unglaublich finde und was mich auch, wo ich ein sehr ruhiger Mensch bin, zur Weißglut treibt, ist die Haltung der pharmazeutischen Industrie, die ganz offensichtlich nach wie vor versucht, jedenfalls teilweise versucht, sich vom Acker zu machen und sich aus der moralischen Verpflichtung, in der ich die pharmazeutische Industrie sehe, sich daraus zu stehlen. Ich habe für eine Dokumentation, die der NDR morgen ausstrahlt, den Kollegen ein Interview gegeben und angekündigt, dass ich mich mit der pharmazeutischen Industrie ins Benehmen setze. Das habe ich inzwischen selbstverständlich getan. Reaktion steht noch aus. Das wird aber nicht das Einzige bleiben, was ich in dieser Angelegenheit unternehmen will, weil ich hier wirklich eine moralische Verpflichtung sehe. Man wird sehen, ob es nur eine moralische Verpflichtung ist. Und zum Zweiten will ich zumindest von vornherein deutlich machen, dass jedenfalls diese Landesregierung ein Stück jedenfalls versuchen will, wieder Vertrauen bei den Menschen, mit denen und über die wir hier sprechen, dass hier wieder ein Stück Vertrauen wachsen kann. Ich habe aus dem Grund als der Vorsitzende des Verbandes der ehemaligen Heimkinder in Schleswig-Holstein recht unorthodox mir eine sehr lange Nachricht über den Facebook-Messenger schickte, wo am Ende auch der persönliche Gesprächswunsch war, habe ich relativ spontan zugesagt, dass ich ein solches persönliches Gespräch führen will. Ich möchte ihn kennenlernen und möchte aus seinem Mund hören, was er erfahren hat und möchte auch hören, wie er das selber erlebt hat. Das zu lesen ist das eine. Die Aufklärungsarbeit des Norddeutschen Rundfunks hat eine ganze Menge getan, aber ich glaube, der persönliche Kontakt schärft dann nochmal ganz anders und macht nochmal ganz anders dafür sensibel, was tatsächlich notwendig ist.
Wir werden auf die einzelnen Aspekte noch weiter eingehen. Neben Heiner Garg sitzt der Berliner Sozialpädagoge Manfred Kappeler, der sich seit langem mit der Heimthematik beschäftigt. Herr Kappeler, ist Ihr Puls schon hochgeschnellt beim Hören entweder des Features oder vielleicht auch bei dem, was der Minister gesagt hat?
Ich bin sehr beeindruckt von dem Feature und traurig und auch wütend. Ich bin schon in den 60er Jahren Erzieher in Heimen der Kinder- und Jugendhilfe gewesen. Und damals habe ich von Kindern, von Jugendlichen gehört, wie sie mit Medikamenten ruhig gestellt werden, wenn sie die Ordnung in der Anstalt durcheinanderbrachten durch ihren Widerstand. In der Heimkampagne in den späten 60er Jahren haben wir das zum Thema gemacht. Ulrike Meinhof hat in ihrem Radiofeature im Hessischen Rundfunk 1970 darauf aufmerksam gemacht, wie die Mädchen im geschlossenen Fürsorgeheim Guxhagen mit Medikamenten vollgepumpt werden. Und dann, als die Initiative der ehemaligen Heimkinder begann nach 2003, haben viele ehemalige Frauen und Männer jetzt im Alter zwischen 60 und 80 Jahren wieder berichtet, was ihnen mit Medikamenten in den Zeiten ihres Heimaufenthalts angetan wurde. Ich habe daraufhin als Sachverständiger im Bundestag dieses Thema angesprochen, im Familienausschuss, im Petitionsausschuss und habe am runden Tisch in der ersten Arbeitssitzung zusammen mit den Vertretern der ehemaligen Heimkinder verlangt, dass dieses Thema zu einem zentralen Aufklärungsthema am runden Tisch Heimerziehung wird. Und die große Mehrheit der Verbandsvertreter, der Kirchen, der Wohlfahrtsverbände und die Politiker und Politikerinnen in diesem Ausschuss, auch die Vorsitzende, Frau Vollmer, haben es abgelehnt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, mit der Begründung, man höre da viel, aber es gäbe keine Belege, es habe keine Studien gegeben und der runde Tisch könnte sich nicht wirklich damit befassen.
Es hat also richtig lange gedauert, bis dieses Thema
mal... Inzwischen sind 9 Jahre vergangen und jetzt gibt es die Stiftung Anerkennung und Hilfe und der Norddeutsche Rundfunk befasst sich dankenswerterweise seit 2016 mit diesem Thema. Und die Landesregierung in Schleswig-Holstein, aber nicht nur sie, sondern auch die anderen Bundesländer, sagen, Jetzt wollen wir uns damit befassen und Sie werden verstehen, dass ich mich frage, warum jetzt erst?
Aber man könnte ja jetzt auch sagen, es sind ja nur wirklich viele verschiedene Landesregierungen aufeinander gefolgt, die alle nichts getan haben. Ist doch gut, wenn jetzt was passiert.
Das ist immer der Fall und darüber freue ich mich auch. Ich freue mich auch über das starke Engagement des Norddeutschen Rundfunks. Aber man muss das nochmal deutlich sagen. Die Dinge, über die wir jetzt reden, sind seit Jahrzehnten bekannt. Und diese Behauptung, wir haben keine Hinweise gehabt, es gibt keine Unterlagen, wir haben es nicht gewusst, die kann ich nicht nachvollziehen und nicht akzeptieren.
Und jemand, den das ganz direkt betrifft, das ist Günter Wulff, der sitzt mir hier gegenüber, hat das auch eben alles nochmal sich angehört. Wie fühlt es sich an?
Ja, also ich bin erstmal so ein bisschen noch von der Rolle.
Ja.
An Hilfe habe ich bis jetzt gar nicht geglaubt, die einem zugesagt wird. Und ob da wirklich eine Aufarbeitung wirklich erfolgen soll, ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch meine Zweifel.
Ja, was wäre denn das Wichtigste? Wäre es, also sagen wir mal, Aufarbeitung ist jetzt schon das Stichwort. Was muss dann jetzt passieren? Was muss rauskommen? Müssen irgendwie die Schuldigen klar benannt werden oder was ist so das?
Ja, es muss an die breite Öffentlichkeit und ich ringe die ganze Zeit immer um Glaubwürdigkeit. Ich bin immer nur als Spinner abgestempelt worden und jetzt auf einmal kommt da immer mehr an die Öffentlichkeit und ich kann letzten Endes nur sagen, ja, das habe ich immer gesagt, nur keiner hat mir zugehört. Nicht? Und ich möchte, dass das wirklich die breite Masse erfährt, was uns angetan wurde. Denn wir haben ja auch Folgeschäden, denn unser späteres Leben ist das Produkt unserer damaligen Misshandlungen und was wir da noch alles an Scheußlichem erlebt haben.
Das werden wir gleich alles ausführlich besprechen.
Ja.
Danke schon mal, dass Sie da sind. Wir werden gleich weitersprechen. Sie hören zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Es geht heute um Medikamentenversuche an Heimkindern. Das Hörfunkfeature und alle Infos zur Sendung und zu unserem trimedialen Projekt finden Sie online unter ndr.de/sh. Ja, wir sind beim Thema Medikamentenversuche an Heimkindern. Es ist nicht immer schön, wenn man an die Vergangenheit zurückdenkt, hat Günter Wulff in unserem Hörfunk-Feature gesagt. Günter Wulff ist einer der Betroffenen, die uns berichten, dass sie im ehemaligen Landeskrankenhaus Schleswig Opfer von Medikamentenversuchen geworden sind. Günter Wulff sitzt mir gegenüber. Es ist nicht immer schön, das ist ja noch verdammt positiv ausgedrückt.
Ja, ich drücke mich immer vorsichtig auf so einen Nein, es war, ehrlich gesagt, es war einfach scheußlich.
Ja, man hat viel über Geschichten gehört, die in Heimen passiert sind. Vorweg gesagt, es waren nicht nur die Medikamentengeschichten, die Sie betreffen sozusagen.
Ja, richtig.
Was gehört noch dazu?
Sie das grob? Ich bin zusammengeschlagen worden, ich bin in Zwangsjacken gesteckt, ich bin schwer missbraucht worden, ich wäre dabei beinahe sogar erstickt und ja, es ist schwer, darüber zu reden, aber...
Völlig klar. Wir nähern uns langsam dem Thema an und
ja.
Vielleicht zunächst mal ganz grundsätzlich die Zeit in Schleswig, das ist ja sozusagen das ehemalige Landeskrankenhaus, auf das wir uns ein bisschen konzentrieren im Moment. Wann waren Sie denn da eigentlich und wie lange?
Ich kam 1968 dorthin, da war ich 9 Jahre alt und ich blieb dort bis 1974.
Was war denn eigentlich die Begründung? Also man kennt ja noch so diesen Satz, ja, dann kommst du ins Heim. Was war denn Ihr, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ihr Vergehen? Was haben Sie dann gemacht?
Ich war ein unruhiges Kind, eigentlich ein wildes Kind. Und ich war, zumindest wurde es behauptet, ich sei bildungsunfähig gewesen. Und deswegen hat man mich in die Psychiatrie eingewiesen. Ich war auch ein uneheliches Kind. Ich bin ja von Geburt an meiner Mutter weggenommen worden und blieb dann 18 Jahre in Heim, davon 12 Jahre in der Psychiatrie. 6 Jahre im Vorwerk. Das ist ja auch eine psychiatrische Einrichtung. Mhm. Und dann im Landeskrankenhaus Schleswig-Hesterberg.
Und da haben Sie Medikamente bekommen. An was können Sie sich da erinnern? Pillen, Tabletten?
Nein, ich habe auch flüssige Medikamente bekommen, also Tropfenform. Und woran ich mich erinnern kann, das ist die Valium. Mhm. Aber das Medikament davor, das ich als erstes bekommen habe, das weiß ich nicht. Ich kenne den Namen nicht. Mhm. Ich weiß nur, ich habe mit diesem Medikament schwere Probleme gehabt. Ich habe meine Körperfunktion nicht richtig unter Kontrolle gehabt. Mein Speichelfluss funktionierte nicht richtig. Und ich habe immer so eine gelähmte Zunge gehabt. Man lallt so furchtbar.
Und ist weggetreten wahrscheinlich? Oder wie ist das? Ist man noch ganz da dann?
Nein. Man ist benommen. Man ist wirklich benommen. Und ich habe immer am Fußboden gesessen, in der Zwangsjacke gesteckt. Und dann taumelte ich immer so im Schneidersitz so links und rechts vor mich hin.
Können Sie sich da noch dran erinnern, wie das eigentlich mit den anderen Heiminsassen war, mit anderen Kindern und Jugendlichen?
Ja, mit denen ist das ähnlich gewesen. Wissen Sie, es sind ja verschiedene Patienten mit unterschiedlichen Behinderungsgraden gewesen. Einige gehörten da überhaupt gar nicht rein, so wie ich zum Beispiel. Und das hatte später der Herr Professor Meyerhoff ja festgestellt.
Das war dann sozusagen der Nachfolger des...
Des Professor Döner.
Das, genau. War da auch Zwang im Spiel? Wir haben das eben auch gehört, dass Franz Wagler sagte, also Nase zu und Rinn damit, können Sie genauso.
Das kann ich bestätigen, jawohl, das ist wahr. Ich habe mich auch einmal geweigert und das war zu Anfang der Zeit. Ich wurde meinem Stationsarzt vorgestellt, also als ich direkt dorthin kam. Ich wurde ihm vorgestellt und dann hieß es, zur Eingewöhnung bekommt mich die Zwangsjacke und beruhigende Medizin, so nannte er das. Ja, aber diese Medizin hat mich derart umgehauen, dass ich mich nachher geweigert habe, sie einzunehmen. Ich wurde in die Zwangsjacke gesteckt deswegen. Ich bekam eine Ohrfeige, weil ich mich geweigert habe. Und dann Kopf in den Nacken. Und dann wurde es mir eingeflößt.
Bevor wir da jetzt noch weiter einsteigen, wann war das zu Ende? Wann wurde es besser? Wann sind Sie da auch rausgekommen?
Also besser wurde es konkret 1972, dank Professor Meyerhoff.
Und dann kamen Sie raus und...
Ja, aber er hat sich sogar selber darum gekümmert. Er hat überall in Heimen angerufen und gefragt, ob sie bereit wären, ein paar Kinder aus dem Landeskrankenhaus Hesterberg aufzunehmen. Und ich hatte das Glück gehabt, in Lindau-Niss Aufnahme zu finden. Das hat Professor Meyerhoff eingeleitet und das war 1974.
Ja. Wenn wir jetzt mal den Sprung in die heutige Zeit machen, da sprechen Sie darüber, Sie beschäftigen sich viel damit. Sie haben ja, glaube ich, selber auch so ein bisschen geforscht.
Ja.
Wann kam dann das eigentlich mal, dass Sie gemerkt haben, da war damals irgendwas? Da muss ich mal gucken, was da los war. Oder war das Ihnen die ganze Zeit klar, dass da irgendwie was war?
Nein, ich habe erst mal, im Jahre 2010 habe ich mal überlegt, da hat der Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags hat eine Adresse rausgegeben und über einen Verein ehemaliger Heimkinder gesprochen. Und da habe ich gesagt, da informiere ich mich mal. Und da hat er zurückgeschrieben und mich gefragt, ob er mit mir ein Interview führen könnte. Ja. Ich habe zugesagt, hatte aber erhebliche Bedenken gehabt. Und wir haben das trotzdem durchgeführt. Und das war dann nachher in der Osterausgabe 2010 in der Zeitung.
Und jetzt können Sie natürlich, klar, mit ein bisschen weichen Knien wahrscheinlich, können Sie aber...
Ich kann frei darüber reden. Ich habe mir vieles von der Seele sprechen können. Ich bin deswegen ja auch in Ulm gewesen. Und dort hat mich der Herr Professor Jörg Fegert, der hat mich eingeladen, nachdem er die Sendung vom WDR gesehen hat. Er war schockiert, das war ihm auch anzusehen. Und er hat dann 7 Betroffene nach Ulm eingeladen. Und wir konnten in aller Ruhe unsere Erlebnisse schildern. Nur ich habe mich da noch nicht getraut, auch über den sexuellen Missbrauch zu sprechen.
Klar.
Das Schamgefühl ist nun mal eine unüberwindbare Barriere. Ich glaube, das wird jeder verstehen. Und später bekam ich ein Schreiben von Frau Professor Renate Schöpker. Und sie fragte mich, ob ich es mir zutrauen könnte, einen Vortrag zu halten zur 28. Fachtagung für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Und da haben Sie vor den ganzen Fachleuten gesprochen?
Ja, vor Professoren, Doktoren.
Also an der Gesprächsfähigkeit mangelt es Ihnen ja offensichtlich nicht. Jetzt sind Sie auch, gibt es ja einen Beirat, der wurde schon angesprochen, der über genau diese Dinge sprechen soll, das aufarbeiten soll. Ja. Da waren Sie eigentlich auch drin, aber Sie sind es nicht mehr.
Warum? Nein, ich bin nicht mehr ich. Der Beirat besteht aus Persönlichkeiten von Institutionen, welche einst Träger jener Einrichtungen waren, in denen die Menschenrechte massiv mit Füßen getreten wurden. Und da habe ich mir gesagt, nein, ich habe ja auch einen Vorschlag unterbreitet, den Vorschlag der freien Heilfürsorge für alle Betroffenen und die Angleichung des Entschädigungsfonds für Psychiatrieopfer, wertmäßig wohlgemerkt, an den Entschädigungsfonds für Heimopfer. Das wurde rundweg abgelehnt.
Da sagt Herr Kappeler schon ja, da lassen Sie mich da auch kurz ruhig zwischenfragen. Auch Sie haben ja auf Bundesebene am Runden Tisch Heimerziehung negative Erfahrungen gemacht. Was ist da los, dass das nicht, dass man das nicht geeint kriegt offenbar?
Ich möchte zunächst noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, dann gehe ich auf Ihre Frage ein.
Aber nur kurz.
Ganz kurz. Sie haben vorhin gesagt, mir wurde nie geglaubt. Und das ist der zentrale Punkt überhaupt. Die ehemaligen Heimkinder, diejenigen, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren, in Behinderteneinrichtungen, haben seit langem ihre Erfahrungen berichtet. Und es wurde ihnen versprochen, am Runden Tisch Heimerziehung zum Beispiel, es steht sogar in dem Bericht drin, dass ihnen vorbehaltlose Anerkennung zuteil werden soll. Tatsächlich ist das ein reines Lippenbekenntnis gewesen. Man hat zum Beispiel den Ehemaligen, die die Medikamentenerfahrung am Runden Tisch berichten, nicht geglaubt, wie es versprochen war, sondern gesagt, darüber gibt es keine Studien. Darüber haben wir keine Unterlagen. Aber die Menschen waren dort und haben geschildert, was ihnen geschehen ist. Und jetzt machen sie immer wieder die gleiche Erfahrung. Viele derjenigen, die in solchen Gremien sitzen, die eingerichtet werden, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt, wenn der politische Druck so groß geworden ist, der Druck in der Öffentlichkeit, dass etwas getan werden muss, dann reagieren die Vertreter der Verbände, der Organisationen, die diesen ganzen Rahmen historisch zu verantworten haben, mit einem spontanen Abwehrreflex. Und der bedeutet, es muss auf jeden Fall Schaden von den Organisationen, von den Trägern abgewendet werden. Und was daraus entsteht, ist eine Strategie der Entwirklichung, der Problemreduzierung. Man muss, weil man es nicht verhindern kann, darüber reden. Man muss es auf eine Weise tun, die möglichst wenig kostet und möglichst wenig Imageschaden einrichtet. Und deswegen hat er gesagt, daran nehme ich nicht teil. Da mache ich nicht mit.
NDR 1 Welle Nord, Sie hören zur Sache. Und wir haben eben schon ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen. Die verschiedenen Einrichtungen, Beiräte, die ehemaligen Heimkindern helfen sollen. Bei uns geht es um die Medikamentenversuche und den Landesbeirat, der dazu ins Leben gerufen wurde. Günter Wulff hat einmal teilgenommen und war dann kritisch und ist ausgetreten. Jetzt frage ich den Sozialminister Heiner Gaag. Sie haben sich ja auch bei den Heimkindern quasi im Namen des Landes entschuldigt und signalisiert, Sie wollen das Ganze aufarbeiten. Wie ist das, wenn jetzt schon Betroffene abspringen oder eben auch generell, auch Herr Kappeler sagte das eben ja, so eine sehr kritische Haltung zu diesen Runden?
Ich glaube, man muss als jetzt amtierender verantwortlicher Minister, es sich nicht so einfach machen und in Frage stellen, was die Vorgängerregierung da installiert hat. Man ist ja immer relativ schnell dabei, irgendwie zu handeln. Ich habe mir die Konstruktion dieses Beirates angeguckt, habe auch in Vorbereitung auf die heutige Sendung mir immer wieder die Frage gestellt, ob dieser Beirat in der Tat der richtige Ort ist, dieses Thema, über das wir heute sprechen, nämlich systematische Medikamentenversuche an Heimkindern, überhaupt in irgendeiner Art und Weise sinnvoll zu begleiten, weil mir zwei Dinge aufgefallen sind. In diesem Beirat sitzen beispielsweise keine Vertreter der pharmazeutischen Industrie. Wenn ich über systematische oder über Medikamentenversuche an Kindern, aber auch an Erwachsenen in der Psychiatrie diskutiere und wenn ich die aufarbeiten will, dann gehört es aus meiner Sicht eher zwingend dazu, hier zumindest zu versuchen, auch Vertreter der pharmazeutischen Industrie mit an den Tisch zu bekommen, aber auch beispielsweise Vertreter der Ärzteschaft. Denn die Medikamente sind von Ärzten verabreicht worden oder von Pflegern verabreicht worden. Das heißt, ich habe fest vor, sowohl auf die Ärztekammer Schleswig-Holstein zuzugehen, ohne Drohgebärden oder ohne Anklage, sondern weil ich glaube, dass wir solche Einrichtungen brauchen, oder ich jedenfalls brauche, um zu verstehen, wie ist es dazu gekommen, was ist damals passiert Und ich will auch zumindest alles dafür tun, die pharmazeutische Industrie zum einen an der Aufarbeitung zu beteiligen. Es ist ja ganz offensichtlich nach den Rechercheergebnissen des Norddeutschen Rundfunks deutlich geworden, dass hier auch Medikamente verabreicht wurden, ohne dass die Kinder oder die Menschen, denen sie verabreicht wurden, eine Diagnose hatten. Das heißt, hier systematisch die Wirksamkeit eines Medikaments oder die Nebeneffekte getestet worden. Und ich glaube, dass wir hier im Bereich der Medikamentenversuche ganz am Anfang der Aufarbeitung stehen. Vor dem Hintergrund gebe ich mich nicht damit zufrieden, zu erklären, was hat Politik möglicherweise in den vergangenen Monaten oder in der vergangenen Legislaturperiode alles Tolles errichtet, sondern ich glaube, dem Ganzen muss man möglicherweise nochmal eine neue Struktur geben, wenn wir über die Medikamentenversuche reden. Ich habe das Thema für die jetzt im Dezember anstehende Arbeits- und Sozialministerkonferenz angemeldet, um mit den Kolleginnen und Kollegen ganz speziell über diesen Aspekt zu diskutieren, weil ich es nach meiner Einarbeitung für richtig halte, diesen Aspekt nochmal ganz besonders zu betrachten und nochmal besonders zu beleuchten. Und mir liegt unter anderem ein bemerkenswerter Schriftverkehr von Herrn Wulff, der heute mit uns diskutiert, und der ehemaligen Staatssekretärin vor, wo Herr Wulff exakt begründet, warum er aus dem Beirat ausgetreten ist. Aber es gibt ja auch ein Schreiben von Ihnen, Herr Wulff, in dem Sie sozusagen der Landesregierung eine Brücke bauen. Er ist ja nicht einfach nur ausgetreten, sondern hat schon vorher gesagt, das und das und das müsste passieren, damit ich weiter mitarbeite. Und weil auch ich gerade erst damit beginne, ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen, und zwar ausschließlich jetzt in die Frage Medikamentenversuche, will ich nochmal versuchen, ob man vielleicht auch in einem anderen Format, vielleicht auch erstmal in einem persönlichen Gespräch, tatsächlich wieder so eine Vertrauensbasis schafft zwischen den Menschen. Dazu soll unter anderem ja auch das persönliche Gespräch dienen, was wir auch Anfang Dezember mit dem Vorsitzenden der ehemaligen Heimkinder führen werden.
Ich sehe Herrn Wulff zumindest schon mal nicken. Ja. Trotzdem hätte ich noch die Frage, bevor wir noch kurz drüber sprechen, wenn Sie, sagen wir mal, Sie schaffen es von der Pharmaindustrie oder auch von der Ärzteschaft, Leute in den Beirat zu bringen, dann ist ja der Anteil der Heimkinder eigentlich noch kleiner, oder muss man die Ausrichtung des Ganzen irgendwie auch verändern?
Ich will gar nicht ständig in Gremienstrukturen denken, und ich sage sehr deutlich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, in diesen Beirat, so wie er jetzt angelegt ist, einfach noch ein paar Sachverständige oder Menschen mehr dazu zu holen. Ich will zunächst mal dafür sensibilisieren bei den Kolleginnen und Kollegen auf Länderebene, bei den Institutionen, die bisher, ich würde mal sagen, noch nicht so in den Fokus gerückt sind, dass wir den Bereich der Medikamentenversuche mal abtrennen, wirklich uns erlauben, einen ganz besonderen Fokus darauf zu werfen, damit, ich will gar nicht sagen, damit das nicht untergeht im dem gesamten Bereich, der seit beinahe 10 Jahren beleuchtet wird. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns diesen Bereich mal ganz besonders annehmen. Auch, das zeigt mir die zum Teil ja unverschämte Abwehrhaltung einiger Konzerne, wie dem Bayer-Konzern beispielsweise. Das zeigt mir ja, es ist notwendig, diesem Aspekt nochmal eine ganz besondere Bedeutung und eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu geben.
Herr Wulff, das war ja jetzt schon so ein indirektes Gesprächsangebot. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich nehme es gerne an. Ich hatte ja eigentlich auch noch eine andere Idee. Und zwar, ich möchte gerne einen Vortrag halten, und zwar im Landtag selbst. Und da sind alle Politiker denn da. Die hören das dann aus direktem Munde von mir. Und ich glaube, dass ich damit wesentlich mehr erreichen kann, wenn ich tatsächlich einen Vortrag halten kann, dort im Landtag. Ich habe den Vortrag bereits geschrieben. Und wenn ich den halte, ich glaube, da wird manch einer sich ganz schön wundern. Ich greife da niemanden an, da brauchen Sie keine Angst haben. Aber ich glaube, dieses Land schreibt damit dann neue Geschichte. Ich weiß, dass ich das kann. Ich habe das in Ravensburg gemacht. Ich habe dort vor Professoren, Doktoren und anderen Persönlichkeiten gesprochen. Ich habe das auf 12 DIN A4 Seiten drauf. Das wäre mein größtes Anliegen. Oh. Damit würde ich wahrscheinlich dann richtig eine Diskussion anregen. Ich glaube, das wäre das Richtige.
Ich vermute mal, Herr Gag, Sie können jetzt natürlich auch nicht für die Landtagsverwaltung sprechen, aber das Interesse ist vielleicht da.
Für die Landtagsverwaltung kann ich nicht sprechen, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass auch nach der Multimedia-Show, die online ja schon verfügbar ist, dass ich ernsthaft ein Parlament dieser Auseinandersetzung auch in der angebotenen Form von Herrn Wulff, dass ein Parlament da nicht zugreift. Sozialausschüsse sind das eine, das ist notwendig, sich in diesem Gremium auseinanderzusetzen, aber ich glaube, das müsste ein Angebot sein, das dem Anspruch, den ich gerade genannt habe, nämlich ein besonderes Augenmerk auf die Medikamentenversuche zu legen, dass dem gerecht wird. Und ich sage Ihnen ganz klar, das kann ich nämlich, auch für das Parlament kann ich nicht sprechen, auch nicht für die Landtagsverwaltung, aber ich sage Ihnen ganz deutlich, sollte das im Landtag nicht klappen. Das Sozialministerium hat auch einen Raum, der so groß ist, dass man dort Abgeordnete aller Fraktionen einladen kann. Also für unser Haus könnte ich Ihnen das zusagen. Es wäre mir allerdings lieber, weil es einfach noch mal wirksamer und noch größere Durchschlagskraft hätte, wenn das wirklich im Schleswig-Holsteinischen Landtag möglich ist.
Und jetzt bin ich gespannt, was unser Experte Herr Kappeler dazu sagt. Ist das die von Ihnen ja manchmal in diesen Zusammenhängen kritisierte Vermeidungsrhetorik der offiziellen Stellen oder erkennen Sie so etwas wie einen brauchbaren Ansatz, mit dem man arbeiten kann?
Also Herr Garg hat, glaube ich, sehr überzeugend zum Ausdruck gebracht, dass er da was in Bewegung bringen will. Ich vermute aber, dass er zu optimistisch ist mit dem, was er erreichen kann. Es war im Jahr 2010, da hat der Hessische Landtag einen ganzen Tag lang, der komplette Landtag, über die Situation der ehemaligen Heimkinder in Hessen geredet. Mehrere ehemalige Heimkinder haben auf dieser Veranstaltung Vorträge gehalten, wie Herr Wulff es jetzt im Schleswig-Holsteinischen Landtag machen möchte. Auch ich habe einen Vortrag gehalten. Die zuständige Ministerin hat teilgenommen, der zuständige Staatssekretär, alle Parteien des Landtages. Sie waren sehr betroffen, einige haben sogar geweint. Am nächsten Tag habe ich erfahren, dass die hessische Landesregierung eine Woche zuvor dem Salesianerorden, einem der Haupttäter bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Heimen, furchtbare Erfahrungen in den Heimen dieses Ordens, für 1 Million Euro von der hessischen Landesregierung den Auftrag bekommen hat, eine Einrichtung für geschlossene Unterbringung für Kinder und Jugendliche zu bauen. Die Ministerin hat den ganzen Tag dabei gesessen, der Staatssekretär auch. Sie haben keinen Ton gesagt, alle waren sehr betroffen. Die Einrichtung ist gebaut worden mit furchtbaren Bedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche dort heute zwangsweise wieder untergebracht sind. Ich habe in so vielen Parlamenten geredet, im Bayerischen Landtag, im Hessischen Landtag, im Bundestag. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe immer eine starke Betroffenheit von Abgeordneten, von Beamten, von verantwortlichen Politikern erfahren. Und dann haben sie trotzdem das Gegenteil gemacht. Und das macht mich erstmal grundsätzlich skeptisch, Herr Garg. Ich möchte aber gern, wenn ich darf, noch auf einen Punkt eingehen, der mir sehr wichtig ist. Herr Garg hat gesagt, es wurden Medikamentenversuche an Kindern und Jugendlichen vorgenommen ohne Diagnose. Das ist richtig. Aber es wurden auch Medikamentenversuche und Medikamentenvergaben vorgenommen, mit Diagnosen, und zwar bei den allermeisten mit Diagnosen, nicht ohne Diagnose. Und diese Diagnosen sind das Problem gewesen. Der Herr Jacobs, von dem vorhin im Feature die Rede war, der hat geschrieben in seinem Beitrag, in der pädopsychiatrischen Anstalt haben wir es nun in der Hauptsache mit schwachsinnigen Buben und Mädchen zu tun. Und dann charakterisiert er die, und das sind diagnostische Kriterien folgendermaßen. indolente Passive, faule Genießer, sture Eigensinnige, kopflos Widerstrebende, ständig Erstaunte, versteckte Duckmäuser, heimtückische Schlaue, treuherzig Aufdringliche, selbstsichere Besserwisser, prahlerische Großsprecher, chronisch Beleidigte, aggressive Losschimpfer. Das sind seine diagnostischen Kriterien eines hochqualifizierten Psychiaters und leitenden Arztes in der schleswigschen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und solche Ärzte haben solche Menschen wie Günter Wolf für bildungsunfähig erklärt. Das muss man sich mal vorstellen, und ihnen damit ihr ganzes Leben verbaut. Und wenn heute die Kinder- und Jugendpsychiatrische Gesellschaft in Deutschland sich dazu äußern müsste, dann entschuldigen Sie sich wörtlich in einer Erklärung von 2014, die übrigens der Herr Fegert unterschrieben hat, für die Fehldiagnosen, die einzelne Kollegen und Kolleginnen an Kinder und Jugendlichen veranstaltet haben. Fehldiagnosen. Es waren aber die typischen und die üblichen Diagnosen einer ganzen Profession, die ein Jahrhundert lang dieses diagnostische System aufgebaut hat und erst in Frage gestellt hat, als die ehemaligen Heimkinder und die aus den Behinderteneinrichtungen angefangen haben zu reden und ihren Protest erhoben haben.
Bei mir im Studio ist jetzt Julia Schumacher aus dem Autorenteam. Die hat das Hörfunk-Feature und die Multimedia-Story online gebastelt. Hallo erstmal.
Hallo.
Man hat es in dieser Sendung ja sicher schon gemerkt, aber du kannst es sicherlich auch nochmal bestätigen aus deiner Arbeit. Das war keine Standardrecherche, die ihr da gemacht habt.
Nee, das kann man nicht sagen. Also wir haben uns erstens mal einfach sehr, 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 sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, fast 1,5 Jahre. Und haben in dieser Zeit ein sehr intensives Teamwork gehabt, anders wäre das auch überhaupt nicht zu schaffen gewesen. Und wenn ich da jetzt so drauf blicke, würde ich sagen, die Recherche bestand wahrscheinlich hauptsächlich aus zwei starken Elementen. Das ist zum einen diese Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir haben einfach wirklich gefühlte Tonnen von medizinischen Fachaufsätzen durchflöht nach Hinweisen auf Medikamentenversuche in Schleswig, sind ja auch fündig geworden. Das war so das eine, in Archiven und Bibliotheken zu sitzen. Und das andere ist eben diese sehr vielen Gespräche, die wir mit Betroffenen und auch mit Experten, aber vor allen Dingen mit den Betroffenen geführt haben, die uns ihre Geschichten erzählt haben, die einen natürlich auch selber sehr, sehr packen und auch nach Feierabend nicht unbedingt am Schreibtisch bleiben.
Und dann hat man obendrauf noch Gesprächspartner, die eigentlich gar nicht mit einem reden wollen, wie besagte Pharmafirmen, die ja teilweise geantwortet haben, aber so wirklich weitergebracht hat uns das ja in dem Prinzip nicht. Wir haben aber jetzt im Prinzip wieder so ein paar neue Ansätze.
Ja, also was total interessant ist, wir haben es ja im Feature und auch in der Diskussion gehört, dass wir da eigentlich nicht versucht haben, Wände einzurennen, was nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war. Aber was total interessant ist, was wir jetzt auch die Tage erst wieder gehört haben, die Pharmakonzerne sagen sehr häufig, sie hätten einfach keine Unterlagen mehr in ihren Archiven vorliegen zu diesen angefragten Themen. Jetzt hat uns eine Wissenschaftlerin erzählt, dass sie aber selbst in einem Archiv war und mit eigenen Augen gesehen hat, dass diese Dokumente existieren. Und das muss man sich halt mal vorstellen. Also uns zu sagen, wir haben das nicht, und Wissenschaftler sehen es mit eigenen Augen. Das ist
diese Wissenschaftlerin werden wir gleich auch hier in der Sendung noch kurz hören. Vielen Dank, Julia Schumacher. Ja. NDR 1 Welle Nord, Sie hören zur Sache. Seit einem Jahr berichten wir über Medikamentenversuche im Landeskrankenhaus Schleswig, dem ehemaligen Landeskrankenhaus wohlgemerkt. Ehemalige Heimkinder haben schon früh darüber gesprochen. Aber, das haben wir heute Abend auch nochmal gehört, geglaubt hat ihnen niemand. Das hat sich geändert, auch als Silvia Wagner aus Krefeld sich auf die Suche nach wissenschaftlichen Beweisen gemacht hat. Und die Pharmazie-Doktorandin ist dabei fündig geworden. Und in ihrer Untersuchung tauchte das Landeskrankenhaus Schleswig auf. Ich habe Frau Wagner gefragt, was sie eigentlich zu der mittlerweile doch ziemlich großen Resonanz auf ihre Recherchen sagt.
Ja, ist also schon erstaunlich, also auch für mich, dass da so viel rausgekommen ist, dass ich überhaupt da so viel gefunden habe und dass das so eine Resonanz erfahren hat. Hat mich selber erstaunt.
Wie sind Sie darauf gekommen?
Meine ersten Rechercheansätze kamen eigentlich dadurch, dass mir ehemalige Heimkinder erzählt haben, dass sie damals in den Einrichtungen Medikamente bekommen haben und eben auch Untersuchungen gemacht wurden an ihnen. Also wie EEG-Untersuchungen, Blutabnahmen, psychologische Tests. Und die haben selber schon vermutet, dass das eben dann im Rahmen von Versuchen zu Medikamenten geschehen ist. Und da noch nichts bekannt war so richtig, habe ich gedacht, möchte ich doch da mal gucken und forschen.
In Ihrer Untersuchung tauchte ja dann das Landeskrankenhaus Schleswig auch auf.
Sind diese Fälle aus Schleswig, über die Sie geforscht haben, eigentlich ein Sonderfall, wenn man das auch bundesweit vergleicht, oder ist das ein ganz typisches Ding?
Also das hat es auch anderswo gegeben, das auf jeden Fall. Also es gab eigentlich bundesweit, sieht man Einrichtungen, wo Medikamente getestet wurden und nicht nur getestet wurden, sondern eben auch ein breiter Einsatz von Psychopharmaka gegeben hat.
Und auch, dass so ein Land ja letztendlich, also wenn es um ein Landeskrankenhaus geht, verantwortlich quasi dafür ist, was in so einem Heim passiert auch, ist das eine Geschichte, die auch häufiger auftaucht?
Ja, das hat mich schon auch erstaunt, genau, dass eben auch ja staatliche Einrichtungen da eben auch so betroffen waren und nicht nur betroffen, dass sie jetzt nichts davon gewusst hätten, was in der Einrichtung passiert, sondern eben auch ganz klar erkennbar wird, dass sie eben doch auch davon wissen mussten oder in einem Fall in Nordrhein-Westfalen eben auch einer Untersuchung zugestimmt haben.
Also nicht nur Bescheid wussten, sondern sozusagen auch die Genehmigung erteilt haben, kann man sagen? Oder wie muss man das verstehen?
Ja, also in einem Fall ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass da die Landesbehörden auch ihre Einwilligung zu der Untersuchung gegeben haben.
Es ist ja jetzt so eine Phase, wo es auch darum geht, um Wiedergutmachung, solche Geschichten. Wer ist eigentlich verantwortlich gewesen? Wen holt man da jetzt noch mit an den Tisch, um auch das Ganze aufzuarbeiten? Sehen Sie einen Hauptverantwortlichen?
Ich sehe in dem Sinne so keinen Hauptverantwortlichen, keinen Einzelnen, sondern das war schon, sag ich mal, wie so ein Netzwerk mit mehreren Akteuren und mehreren Verantwortlichen. Und das muss man also genau betrachten, wer da eben dazugehörte. Also das waren Institutionen, das waren Ärzte, das waren ja Behörden, das waren natürlich pharmazeutische Unternehmen. Also das muss man genau nochmal sich anschauen, dieses Netzwerk.
Jetzt reden wir über eine Zeit, die schon eine Weile zurückliegt, die natürlich jetzt bis in die heutige Zeit reicht. Aber wenn Sie das mal vergleichen, haben diese Ereignisse zu einer Veränderung geführt? Sprich, haben wir schon genug aus solchen Vorfällen gelernt?
Ich denke nicht, dass wir da jetzt schon genug draus gelernt haben. Wir sind da eigentlich auch erst am Anfang der Aufarbeitung, ne? Und wenn man das sieht, wie heute auch Kinder nicht nur in Einrichtungen, auch in Familien mit Psychopharmaka behandelt werden, also diese Zahlen sind ja auch enorm. Und das kann irgendwie gar nicht sein, dass so viele Kinder wirklich so viele Probleme haben oder so viel behandlungsbedürftige, also mit Psychopharmaka behandlungsbedürftige Kinder gibt. Das finde ich ein bisschen also fragwürdig.
Sagt die Pharmazeutin Silvia Wagner, die weiter an ihrer Doktorarbeit über Medikamentenversuche in Kinderpsychiatrien sitzt. Und bei mir im Studio sitzt der Sozialpädagoge Manfred Kappeler, unser Experte. Eben fiel das Wort Netzwerk bei der Suche nach den Schuldigen. Meinen Sie, das gibt ein Netzwerk oder wie ist das dazu gekommen? Oder ist das Wort vielleicht, sind es gemeinsame Interessen oder so der verschiedenen Beteiligten?
Herr Wolf hat ganz am Anfang dieser Sendung gesagt, es gab drei Hauptakteure. Und das waren die Einrichtungen bzw. die Träger dieser Einrichtungen, also die großen Wohlfahrtsverbände, die die Einrichtungen zu verantworten hatten, in deren Regie sie stattfanden. Das waren die Aufsichtsbehörden und da muss ich klar sagen, das war spätestens ab 1962 mit der Verabschiedung des Jugendwohlfahrtsgesetzes in jedem westdeutschen Bundesland die oberste Landesjugendbehörde bzw. das Landesjugendamt. Die waren für das persönliche Wohlergehen jedes in einem Heim der Jugendhilfe untergebrachten Kindes mitverantwortlich und hätten sich drum kümmern müssen. Das waren zusammen mit den obersten Jugendbehörden und den Jugendämtern auch die Vormundschaftsgerichte, die die Beschlüsse fassten, die die Kinder in die Einrichtungen brachten. Und die Vormundschaftsgerichte hatten per Gesetz die Aufgabe, die Jugendbehörden, die diese Unterbringungen beantragten, zu kontrollieren. Das haben sie nicht gemacht. Und zwar flächendeckend nicht gemacht. Eines der Ergebnisse, die am runden Tisch zum Glück zum Vorschein gekommen sind. Also, und es gab drittens die Pharmaindustrie. Und der Herr Garg spezialisiert sich sehr auf die Pharmaindustrie. Das finde ich sehr gut, weil zum Beispiel am runden Tisch Heimerziehung wird ja der Versuch, die Industriebetriebe, die die Jugendlichen in den Heimen ausgebeutet haben, mit in die Verpflichtung zu nehmen, gar nicht erst gemacht. Insofern finde ich das sehr gut. Aber Die Landesjugendbehörden in Schleswig-Holstein und in jedem anderen Bundesgebiet haben auch eine eigene unteilbare Verantwortung für das Schicksal der Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen gehabt, auch die obersten Gesundheitsbehörden, die sie nicht auf jemand anderen abwälzen können. Jeder der Beteiligten, die Träger, der Caritasverband, das Diakonische Werk, alle die Organisationen, die die Einrichtungen zu verantworten haben, dann die Pharmaindustrie und die obersten Landesjugendbehörden. Jeder hat eine eigene und zwar unteilbare Verantwortung, die er nicht auf einen anderen abwälzen kann. Und deswegen muss in jedem einzelnen Fall gesagt werden, ihr Kirchen, Wohlfahrtsverbände, wie steht es mit eurer Verantwortung und eurer Bereitschaft aufzuklären und zu entschädigen? Wie sieht es aus bei der Landesregierung in jedem Bundesland, bei den obersten Landesjugendbehörden? Ihr habt in eurer Aufsichtspflicht flächendeckend versagt. Wie wollt ihr damit umgehen? Und du, Pharmaindustrie, wie willst du das machen? Und wenn jetzt das Spiel losgeht, dass einer von diesen dreien jeweils auf die anderen beiden verweist und sagt, aber die waren es doch und ich vermute, dass das passieren wird, dann wird zum Schluss nichts dabei rauskommen. Also, wir müssen darauf bestehen, es gibt für jeden der Akteure eine ungeteilte Verantwortung, auch wenn sie alle zusammen ein Netzwerk gebildet haben.
Herr Gar, kann die vom Land geplante Aufarbeitung, die Ausschreibung ist, glaube ich, demnächst geht die los, kann die so etwas leisten, dass, ich höre diesen Wunsch raus, alle Akteure wirklich auch zu benennen, alle Verantwortlichen klar zu benennen?
Also sie ist darauf angelegt, diesen besonderen Aspekt, nämlich den Aspekt der Medikamentenversuche, genauso aufzuarbeiten, wie Herr Kappeler das gerade sehr deutlich gemacht hat, nämlich, dass es nicht darum geht, wechselseitig Schuldzuweisungen oder sich wechselseitig mit Schuldzuweisungen zu überziehen. Damit ist auch in Wahrheit überhaupt niemandem geholfen, am allerwenigsten den Betroffenen, aber auch den Institutionen selbst nicht. Ich glaube, wir müssen uns mal davon losmachen und uns davon verabschieden, von dieser ja möglicherweise verständlichen Haltung, man will Schaden von einer Institution abwenden. Ich glaube, das sage ich in aller Deutlichkeit, das gilt für die Landesregierung. Das gilt aber auch für die pharmazeutische Industrie, das gilt für andere Betreiber von Einrichtungen, dass im Zweifel der Image-Schaden sehr viel größer wird, wenn offenkundig wird, dass hier an dieser besonderen Stelle, wenn wir über die Medikamentenversuche sprechen, versucht wird, den Menschen nicht zu glauben oder versucht wird, das irgendwie in ein großes Ganzes aufgehen zu lassen. Aus diesem Grund habe ich ein großes Interesse daran, diesen besonderen Aspekt herauszuarbeiten. Es ist auch in Ordnung, wenn Schleswig-Holstein da vorangeht mit der eigenen Untersuchung, von der ich mir wirklich erwarte und erhoffe, dass sie sich ausschließlich mit diesem Teilaspekt ganz besonders auseinandersetzt und dass wir am Ende ein Stück dazu beigetragen haben, aufzuklären, dass wir deutlich machen, dass wir überhaupt nicht in Frage stellen, wenn Menschen uns oder auch mir persönlich berichten, was ihnen widerfahren ist, dass wir das nicht in Frage stellen, sondern dass diese Menschen auch das Gefühl wieder haben, dass man ihnen zuhört und dass man ihnen glaubt. Drittens, das erinnert mich an ein Gespräch, das ich im Straßenwahlkampf gemacht habe, da ist eine Ehefrau, die heute Witwe ist, in einer Einrichtung lange misshandelten Menschen zu mir gekommen und sagt, wir wollen nicht, dass diese Menschen vergessen werden. Wir wollen nicht, dass die Schicksale dieser Menschen vergessen werden. Wenn wir diese drei Punkte hinbekommen, und zwar in einer gemeinsamen Verantwortung all derjenigen, die damals Verantwortung getragen haben in dem Zeitraum, über den wir sprechen, ich glaube, dann sind wir jedenfalls ein Stückchen weitergekommen, als wir es heute sind.
Mhm. Jetzt sind auch immer wieder schon mal andere Namen gefallen, auch vorhin, Herr Wohlfahrt, auch einen Namen genannt von anderen Einrichtungen. Sind die eigentlich auch Thema dieser Aufarbeitung? Und vielleicht noch ein kleiner Blick in die Glaskugel. Erwarten Sie, dass das Ganze vielleicht nicht nur auf Schleswig beschränkt sein könnte?
Also ich, nach allem, was ich bisher gelesen habe, wäre es vermessen anzunehmen, dass das ausschließlich eine einzige Einrichtung in einem einzigen Bundesland betrifft. Und wenn wir Aufklärung betreiben, Und das sage ich auch ohne irgendwelche Vorwürfe in irgendeine Richtung, aber dann müssen wir sie bundesweit betreiben. Das war ja mit ein Grund, warum ich dieses Thema auch für die kommende Arbeits- und Sozialministerkonferenz für das Gespräch der Ministerinnen und Minister angemeldet habe. Nein, es macht keinen Sinn, quasi so in Salamitaktik darauf zu warten, bis die nächste Recherche des NDR oder einer mit Ihnen in Konkurrenz veranstaltenden Anstalt steht, dass wieder etwas Neues rauskommt.
Herr Wulff, gehen Sie da so weit mit, was so die Anforderungen an eine Aufarbeitung angeht? Bleiben Sie skeptisch oder sagen Sie, da müsste man noch viel mehr sich an Ziel setzen?
Ich will ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir immer wieder auf das Allerherzlichste enttäuscht worden sind. Ich habe, was Medikamenten betrifft, nicht nur sowas im Landeskrankenhaus Schleswig-Holstein erlebt, sondern auch im Kinder- und Pflegeheim Vorwerk. Und das, Herr Dr. Gahr, kann ich sogar nachweisen, denn ich bin letztes Jahr in Lübeck gewesen und habe mir meine sogenannte Schandtatenliste ausdrucken lassen. Es ist erstaunlich und erschreckend, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ich war schockiert. Ich habe mich da drin selbst gar nicht wiedererkannt. Aber 6 Jahre Schandtaten auf 5 DIN-A4 Seiten komprimiert. Ich weiß nicht, warum man sowas macht, ob man einem Menschen im Nachhinein noch Schuldgefühle einreden will. Aber da steht drin, weshalb ich ins Landeskrankenhaus Hesterbeck eingewiesen wurde. Ich galt als bildungsunfähig. Finde ich heute schon unverschämt sowas. Und da ist aufgezeichnet, was für Medikamente und in welcher Dosis ich sie bekommen habe. Das habe ich mir ausdrucken lassen und das habe ich bei mir noch verwahrt. Also im Kinderheim Vorwerk ist das nicht wesentlich besser gewesen als im Landeskrankenhaus Hesterberg. Da waren wir nur eingesperrt, bis zur Zeit Professor Meyerhoffs, wo ich heute noch glücklich bin, dass wir diesen Mann gekriegt haben. Nicht? Aber im Kinderheim Vorwerk, da sind wir mit anderen Maßnahmen bestraft worden, mit Essensentzug. Das haben wir übrigens schwerpunktmäßig auch im Landeskrankenhaus Hesterberg erhalten. Kalte Duschen wurden uns verabreicht im Kinderheim Vorwerk, Medikamente und das sogenannte Besinnungsstübchen. Da wurde man in die Zwangsjacke gesteckt und einen ganzen Tag blieb man da drinne. Das hat man mit uns im Kinderheim Vorwerk gemacht. Und das kann ich belegen. Ich habe die sogenannte Schandtatenliste.
Das nehmen wir natürlich als Hinweis mal mit.
Ja.
Und kümmern uns gleich nochmal kurz um das Thema. So, wir atmen noch einmal durch hier in zur Sache, denn wir hatten heute kein leichtes Thema, sondern eins, das wirklich an die Nieren gehen, die Medikamentenversuche im ehemaligen Landeskrankenhaus Schleswig in den 60er und 70er Jahren. Für mich bleibt noch ein bisschen die Frage, und das wurde auch in einem Interview eben deutlich, machen wir das heute eigentlich alles besser? Wie ist das mit den Medikamenten für Kinder und Jugendliche, wenn man vielleicht jetzt nicht über Versuche unbedingt sprechen will, aber Heiner Garg, wie schätzen Sie die Lage ein? Haben wir da schon genug draus gelernt aus dieser Zeit oder wissen wir dafür vielleicht auch noch zu wenig?
Also grundsätzlich, wenn Sie mich nach den gesetzlichen Regularien für Arzneimittelversuche fragen, dann machen wir das natürlich seit Inkrafttreten des Arzneimittelgesetzes von 1976 mit all den Novellen, mit europäischen Richtlinien. Eigentlich müssten wir es schon seit 1964, seit der Deklaration von Helsinki, besser machen. Was die Aufarbeitung anbelangt, Herr Gill, glaube ich, bei der Facette oder bei dem Ausschnitt Medikamentenversuche stehen wir in der Tat erst am Anfang. Und das bietet zumindest die Chance, es besser zu machen, es transparent zu machen und es so zu machen, das ist mir ganz besonders wichtig, dass die Menschen, denen dieses Leid widerfahren ist, nicht wieder den Eindruck haben, mit der Aufarbeitung soll so eine Alibi-Veranstaltung stattfinden, sondern dass sich diese Menschen nach Jahrzehnten endlich mal ernst genommen und angenommen fühlen. Wenn wir das tatsächlich erreichen, ich glaube, dann haben wir schon eine ganze Menge erreicht. Und der zweite Punkt ist, dass wir alle die Verantwortung tragen, alle, die zumindest eine moralische Verpflichtung haben, dass wir die auch nicht aus dieser moralischen Verpflichtung entlassen. Also Träger von Einrichtungen, selbstverständlich Aufsichtsbehörden, aber eben auch die pharmazeutische Industrie. Und ich sage nochmal, weil das eine gute Chance ist, das auch zu kommunizieren, ich sage nochmal, wer Briefe schreibt, wie das Unternehmen Bayer. Man weiß davon nichts, hat möglicherweise auch alles nicht stattgefunden und signalisiert, es ist einem eigentlich auch egal. Ich glaube, der schadet sich, dem Ansehen einer ganzen Branche am allermeisten. Es wäre viel, viel vernünftiger und es wäre sehr viel hilfreicher, sich aktiv an der Aufklärung zu beteiligen und sich dieser zumindest moralischen Verpflichtung nicht zu entziehen.
Manfred Kappeler, unser Experte, an Sie habe ich noch eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil ich noch etwas nachreichen muss. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie in Parlamenten gesprochen haben und weinende Abgeordnete gesehen haben, denen so ein Thema nahegegangen ist. Wie kriegt man das hin, dass solche Geschichten eben nicht wieder vergessen werden? Muss man jetzt überall eine Dauerausstellung zum Thema machen oder wie kriegt man das?
Also der Herr Garg wird jetzt in der nächsten Legislaturperiode als für die Jugendhilfe zuständiger Landesminister in den wieder aufgenommenen Reformprozess des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII einbezogen sein, das in der letzten Legislaturperiode gescheitert ist, dieses Unternehmen. Und eines der zentralen Themen dieser Reformdebatte bezogen auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist die Frage, wie kann man gesetzlich ein unabhängiges Beschwerdesystem installieren, das Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Jugendhilfe die Möglichkeit gibt, immer dann, wenn sie den Eindruck haben, irgendetwas geschieht mit ihnen, was sie nicht mögen, was sie nicht wollen, was ihnen nicht gut tut, sich darüber öffentlich an jemanden wenden zu können, ohne dass ihnen das zum Schaden gereicht in der Einrichtung, um sich beschweren zu können und um eine Möglichkeit der Hilfe zu bekommen. Dieses System, muss man sich vorstellen, gibt es bis heute nicht. Und darum geht es jetzt. Das ist, glaube ich, wenn wir jetzt an die Kinder und Jugendlichen denken, die heute und in nächster Zukunft in Einrichtungen leben. Und alle Menschen, die in Einrichtungen leben müssen, sind Anvertraute, die potenziell auch zu Ausgelieferten werden können. Und um das zu verhindern, brauchen wir dieses unabhängige Beschwerdesystem. Das kostet Geld, das kostet politische Anstrengungen. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, jenseits aller Gutwillerklärungen, das muss ins Gesetz und dann muss es zu einem Prüfinstrument werden, ob es auch praktiziert wird.
Und jetzt möchte ich noch von Günter Wulff wissen. Sie haben jetzt schon viel geleistet, über das Thema gesprochen, sind wahrscheinlich auch als eine oder andere Mal über Ihren Schatten gesprungen. Was ziehen Sie jetzt so für ein Zwischenfazit?
Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Ich warte das erstmal alles ab, was sich entwickelt und wie sich das entwickelt. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich tatsächlich mich öffentlich so äußern kann, wie ich es schon mir gewünscht habe, zum Beispiel vom Parlament, dann will ich damit ja auch ein Ziel verfolgen. Und das Ziel ist, dass heutigen Menschen erspart bleibt, was uns damals widerfahren ist. Das ist mein Hauptziel. Und solange das nicht geschehen ist, sieht das düster aus in unserem Land.
Herr Wulff, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie in die Sendung gekommen sind. Das gilt natürlich auch für meine anderen Gäste, für Sozialminister Garg und den Sozialpädagogen Manfred Kappeler. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und mehr zu den Recherchen über die Medikamentenversuche finden Sie online unter ndr.de/sh.